Also ich glaube, das VC-Modell ist gescheitert in Deutschland und ich glaube auch, dass unsere Innovationslandschaft wirklich am langen Arm gerade verhungert. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir in ein paar Jahren einfach gar keine Startups mehr in Deutschland haben, die irgendwie halbwegs in der Versorgung angekommen sind.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns. Auf ins neue Jahr 2026.
Absolut. Die Ampeln stehen auf grün, sag ich mal. Also das, was wir bislang ja gesehen haben zum Anfang des Jahres, ist ja sehr, sehr vielversprechend für The Medical Network, wenn ich mal hier das so ein bisschen betonen darf. Aber wir wollen natürlich das auch datengestützt analysieren. Und deswegen haben wir wieder mit Luisa Wasilewski gesprochen. Alle kennen sie. Sie ist Analystin von PulseWave. Hat jetzt auch ein neues Unternehmen gegründet, was sie in unserem Podcast auch nochmal vorstellt. Aber heute reden wir über den VC-Report, Venture Capital Report eHealth und schauen auf das Jahr 2025 und schauen, was da an Fundings passiert ist. Oliver, du hast schon reingehört. Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Naja, Luisa startet ja wirklich mit einer recht steilen These, dass sie sagt, Venture Capital Finanzierung für Digital Health in Deutschland sind gescheitert. Das stellt sie natürlich nicht nur als These auf, sondern sie begründet es auch und sie begründet es auch sehr gut. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, einfach hören, wie es Luisa nachher erläutert. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass sie natürlich aber auch zeigt, dass es Alternativen zu Venture Capital gibt. Sicherlich um den Preis, dass es in Deutschland jetzt nicht massenhaft Unicorns gibt, aber natürlich gibt es auch Finanzierung hier für smarte, gute, erfolgreiche Startups und von denen kennen wir ja auch diverse und mit denen arbeiten wir ja auch sehr erfolgreich zusammen. Wie du ja sagtest, wir blicken optimistisch ins Jahr 26.
Ja, insbesondere wenn wir jetzt sehen, was im Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht wird. Da sind ja einige neue Gesetze auch in Planung. Wir sprechen hier natürlich auch nochmal über die ganz großen unternehmerischen Trends 2026 in unserem Lieblingsmarkt, dem Digital Health Markt. Und was ich noch ganz spannend fand, war, dass sie auch gesagt hat, dass natürlich auch viel Geld am Markt ausgegeben werden muss. Also liebe Startups und Hersteller und Unternehmer mit Ideen, hört auf jeden Fall rein in unseren Podcast, weil da wird auch nochmal ganz klar gesagt, in welche Initiativen, Unternehmen und Angebote auch investiert wird, weil die Fonds haben Geld, das müssen sie investieren. Da müsst ihr euch natürlich auch in die erste Reihe stellen mit Oliver. Kommunikation?
So ist es richtig, denn was nützt die tollste Kommunikation, wenn keiner davon erfährt oder es niemandem auffällt?
Also, wir präsentieren euch den VC-Report eHealth 2025, aber noch viel besser die großen Investmentchancen 2026 und die großen Chancen auf Investorengeld 2026. Und ich möchte hier nochmal kurz einmal auch das Wort DIGA erwähnen. Digitale Gesundheitsanwendung, das begleitet uns ja schon jahrelang. Wir wollen nochmal schauen, wie hat sich der Markt entwickelt, wie sehen da die Erlösmodelle aus. DIGA 2.0 nennen wir das und zwar haben wir dafür einen Live-Podcast, unser erster Live-Podcast. Oliver, du und ich, wir interviewen Henrik Emmert von Sidekick Health. Und werden alle Fragen zum Thema, wo steht DIGA gerade, welche Geschäftsmodelle funktionieren und natürlich auch eure Fragen beantworten. Also geht auf LinkedIn, auf The Medical Network, auf die Corporate-Seite und meldet euch dort zu unserem Event an am 18.02. um 16.30 Uhr. Das ist ein Mittwoch, deswegen können auch ganz viele Ärztinnen und Ärzte teilnehmen. Ich freue mich auf euch. Und jetzt kann ich nur noch sagen, ganz herzlich willkommen, Luisa Wasilewski.
Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Luisa, wir fangen natürlich traditionell mit Fakt oder Fantasie an. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja ein bisschen Angst. Du weißt, du bist ja so am Puls der Zeit. Du weißt ja immer alles, ob es das schon gibt oder nicht. Aber ich habe dir was rausgesucht. Bist du bereit?
Yes.
Woran möchte ein internationales Forscherteam mithilfe einiger Sensoren schon bald unser biologisches Alter bestimmen können? Ich kann A, B, C vorstellen, aber du kannst auch erstmal Intelligent Guess machen.
Mit welcher?
Sensoren.
Sensoren.
Also Blut fällt schon mal aus. Eigentlich ist Sensoren auch schon ein Tipp.
Unser biologisches Alter?
Mhm.
Das macht ja doch schon jeder Sinn. Das macht doch schon jeder Tracker. Also mein Ohrring erzählt mir jeden Tag, dass ich 3 Jahre jünger bin, als ich eigentlich bin.
Geil. Ist es aber nicht. Es ist noch more sophisticated.
Ja, gib mal die Auswahlmöglichkeiten.
Anhand eines Fingerabdrucks aus unserem Schweiß mit Hilfe der Stimme.
Aus unserem Schweiß.
Richtig.
Ja, super.
Das finde ich irgendwie cool. Also ich glaube, dass das wirklich auch diese Stoffwechselabfallprodukte, die über unsere Haut ausgeschieden werden, dass das wirklich sehr viel über uns aussagt. Ich lese mal vor, was genau dahinter steht. Ein Forscherteam unter der Leitung von Noé Brasier, sage ich jetzt einfach mal, weil der ist aus der Schweiz, wahrscheinlich ist das ein französisch ausgesprochener Name, von der ETH Zürich, arbeitet im Rahmen des Projekts Age Resist an einem präzisen Messverfahren für neue Biomarker im Schweiß, anhand deren man das biologische Alter bestimmen kann. Sie sollen außerdem Rückschlüsse auf die Stressresistenz, gut, Cortisol ist ja easy, und auf die allgemeine Widerstandskraft ermöglichen.
Ja, wahnsinnig cool.
Das finde ich total cool. Also da machst du wahrscheinlich irgendwie so wie, weißt du, wie beim Flughafen, so der Sprengstofftest. So stelle ich mir das vor, dass du halt irgendwie auch vielleicht so einen Abstrich machst oder für eine gewisse Zeit irgendwie so eine Art mit Tupfer oder so auf die Haut aufdrückst, ja, und den dann irgendwann abnimmst und der hat dann deine Stoffwechselprodukte oder deinen Schweiß gesammelt und den sendest du dann ein.
Ja, nice. Irgendwann wird das alles in unserer Kleidung hoffentlich drin sein, in einer sehr futuristischen Zukunft. Und da werden wir dann auch messen, was unsere Tränenflüssigkeit in den Kontaktlinsen sagt und Periodenblut sozusagen auswerten im Tampon. Ich freue mich ja auf diese Zukunft.
Ich auch.
Ich habe da ja total Lust drauf.
Ich freue mich vor allen Dingen auch drauf, wenn zum Beispiel mein Spiegel mir sagt, dass ich irgendwie offensichtlich ausgetrocknet bin oder nicht genug getrunken habe oder mir Magnesium fehlt oder irgendwas und mir zum Beispiel was in meinen Wasserhahn mischt, ja, also in mein Trinkwasser. Das wäre ja...
Okay, das wäre natürlich komplett next level.
Wäre ja schon mal smart. Oder so eine Pipi-Lösung. Ja. Gibt es ja auch schon, habe ich auf Ademea gesehen. Also ich bin total offen für sowas. Also Leute, schickt mir gern eure Sachen. Ich probiere das aus und dann gebe ich euch Feedback.
Super, same.
Du bringst ja immer den Pulse Wave Report mit, also den VC-Report für die E-Health-Szene. Und das ist natürlich für alle Hörerinnen und Hörer total wichtig zu verstehen, wo gerade das Geld fließt in unserem Lieblingsmarkt, dem wir ja so viel Power zutrauen. Und du bist jetzt da, um ganz aktuell den Report 2025 vorzustellen.
Richtig.
Ich gebe mal so ein kleines Stichwort. Stark angefangen, stark nachgelassen.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass du meintest, wo das Geld hinfließt oder wo es auch nicht hinfließt, könnte man im Prinzip auch sagen. Also ja, wie du gerade schon angedeutet hast, war es ein sehr bewegtes Jahr. Es hat total top angefangen in Q1, waren alle ganz aus dem Häuschen mit der großen Amboss-Runde. Avelios hatte geraced, dann kam Nelly und es gab so seit vielen Jahren endlich mal wieder so große Runden. Also 250 Millionen ist jetzt wirklich keine kleine Runde für Deutschland. Alle waren total aus dem Häuschen. Das Blöde ist, dass im Laufe des Jahres halt nicht mehr so große Runden geraced wurden, sondern eigentlich ein förmlicher Einbruch zu sehen war. Und das hat sich wirklich durchgezogen jetzt bis zum Jahresende. Jedes Quartal weniger Funding insgesamt und weniger Runden.
Willst du trotzdem mal sagen, weil wir haben ja Fundings gehabt auch in Q3, Q4. Willst du trotzdem noch mal ein bisschen was nehmen, was ihr analysiert habt und wie du das auch bewertest?
Ja, total gerne. Wie gesagt, das erste Halbjahr war ja so total boom, bang. Alle waren total aufgeregt. Amboss waren 259 Millionen. Und dann haben alle halt eben geschaut, okay, wie verhält sich das jetzt im zweiten Halbjahr? Weil im Sommer ist, weiß man eigentlich so, es ist auch im Beratergeschäft, so ist immer so ein kleines Funding-Loch. Alle gehen in die Ferien und es passiert einfach gar nichts. Und dann ist aber meistens schon der Fall, dass in Q4, also wirklich kurz vor Weihnachten, nochmal richtig viele Runden abgeschlossen werden, die in der Regel schon über das Jahr lang angeleiert wurden oder ins Sommerloch dann eben gefallen sind und nicht abgeschlossen werden konnten. Und überraschenderweise wurden diese Runden entweder noch nicht reported, weil in der Tat kenne ich nämlich ein, zwei Runden, die im Dezember noch passiert sind, aber noch nicht öffentlich gemacht wurden. Oder es ist wirklich überhaupt nichts passiert. Ja, also das, ich denke mal, Q1, wenn Q1 einmal fertig ist für 2026, werden wir es dann sehen. Vielleicht war das auch der Fall in 2025. Also das Q1 war das stärkste Quartal in Q25, natürlich auch wegen der Amboss-Runde, aber auch wenn man so schaut, was gab es noch für Runden. Und es kann natürlich auch passieren, dass das Runden sind, die einfach im Jahr davor, im Dezember, nicht mehr durchgegangen sind. Und dann haben die sich natürlich geclustert im Januar. Ja, das sind alles so Dynamiken.
Ist das üblich?
Ja.
Siehst du, dass du machst ja den VC-Report jetzt auch schon länger. Ist das so ein Effekt, so ein Januar-Boom-Effekt, den du auch die Jahre davor schon gesehen hast? Dann können wir ja noch ein bisschen hoffen.
Ja, in der Tat ist das so, in der Tat, dass im Januar nochmal so ein Boom kommt, aber eigentlich auch schon in Q4. An den vermisse ich so ein bisschen, ja. Also so, es ist schon auch noch so, dass die meisten Runden versucht werden, dann auch fertig zu gehen, also fertig zu machen. Ne? Keiner will in die Weihnachtsferien gehen und noch immer noch nicht wissen, ob man dann Gehälter zahlen kann. Also gerade so SOS- und Bridge-Runden werden durchgeprügelt im Dezember.
Okay, sehr beruhigend. Aber das musst du mir nochmal erklären. Ich höre ja auch ganz viele so VC-Podcasts und Doppelgänger-Podcasts und wie die alle so heißen. Und was ich nie so richtig verstanden habe, ist, warum es immer so Zyklen gibt, wo auch Investoren wieder Geld investieren müssen. Und zwar auch noch Fiskaljahre oder auch, ja, wo auch wieder Geld aus dem Fonds frei wird, was dann auch wieder neu investiert werden muss. Kannst du mir das vielleicht nochmal erklären? Vielleicht interessiert das den ein oder anderen Startup-Gründer und Zuhörer auch.
Ja, ist eine super Frage. Also im Prinzip ist es ja so, dass ein Fonds, und wir reden jetzt über Venture Capital Fonds, die haben eine gewisse Laufzeit. Ja, in der Regel ist das irgendwas zwischen 6 und im Healthcare-Bereich bis zu 9, 10 Jahren. Und man sagt immer so, ein Drittel der Zeit, also sagen wir mal die ersten 3 Jahre, wird divested. Da muss also Geld sozusagen raus aus dem Fonds. Dann hat man 3 Jahre, wo man sagt, okay, da wird entwickelt, da wird das Portfolio entwickelt. Es gibt vielleicht nochmal eine Follow-up-Runde. Deswegen wird auch immer ein bisschen Geld zur Seite gelegt für diese Follow-up-Runden. Und im letzten Drittel kommt dann die Exit-Phase, wo eigentlich versucht wird, entweder also wirklich Exits hinzukriegen, wo Geld wieder zurückfließt in den Fonds, damit man dann auch eine gute Story hat, um den nächsten Fonds zu raisen. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Und deswegen ist es halt schon so, dass insbesondere so in den ersten 1, 2, 3 Jahren stehen frisch gegründete Fonds extrem unter Druck, dass das Geld raus muss. In den letzten Jahren hatten wir ja eigentlich so eine Krise auch und es wurde wenig investiert, was dann jetzt so 2024 und 2025 dazu geführt hat, dass manche Fonds unter extremstem Investmentdruck standen, weil das Geld muss ja einfach rausinvestiert werden, sonst kannst du es ja nie irgendwie zurückholen. Und das hat aber dazu geführt, finde ich, dass gewisse Geschäftsmodelle, die in die AI-Bubble gepasst haben, halt viel zu viel Funding bekommen haben, weil die VCs teilweise einfach nicht wissen, wohin mit dem Geld.
Okay, verstehe. Das heißt, siehst du das jetzt auch immer noch so, dass es noch Geld am Markt gibt, das investiert werden muss? Oder wie ist deine Prognose für 2026? Also du hast gesagt, da kommen noch 1, 2 Überraschungen, von denen weißt du schon. Mhm. Das dürfen wir natürlich nicht disclosen, aber wie bewertest du insgesamt die Aussichten? Was sagt das über den Markt aus, dass wir jetzt so eine Declining-Investment-Situation hatten in 2025?
Also es ist ein sehr gemischtes Bild, weil wenn man auf die Startup-Seite schaut, ja, ist es ein extrem negatives Bild eigentlich. Wenn wir mal schauen, wenn wir diese Mega-Runden von Ambus und auf Europaebene von Ura zum Beispiel, die haben 900 Millionen geraced letztes Jahr. Das ist die größte Runde, die ich je gesehen habe in den letzten 5 Jahren auf Europaebene. Wahrscheinlich die größte Runde, die jemals in Europa stattgefunden hat für klassisch Digital Health. Und wenn man die aber mal rausrechnet, dann sieht man, dass sich eigentlich das Gesamtfundingvolumen in Deutschland und auch in Europa nicht erholt hat zum Hoch in 2021. Also in den letzten 5 Jahren ist es immer weiter gesunken und es hat sich zwar so ein bisschen angefangen wieder zu erholen, aber immer noch nicht auf demselben Niveau. Das ist erstmal, das bedeutet, dass Gelder, die vielleicht da sind, nicht investiert werden. Und das ist erstmal total schlecht. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen in 2025 auf der Investorenseite jetzt mal, dass etliche neue VC-Funds gegründet wurden. Und auch wirklich große VC-Funds. Ja, Cherry hat 500 Millionen aufgemacht. Es gab super viele zweite, dritte, vierte Versionen. Also wie ne, so ein Fonds, wenn der ausinvestiert ist, wird halt ein neuer Fonds geraced. Und da haben wir extrem viel Geld gesehen, was sozusagen jetzt bereit liegt in einem VC-Fonds, oft auch Healthcare-spezifische Fonds. Und die müssen jetzt, wie gesagt, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren massiv divesten, also investieren. Und das steht aber so ein bisschen irgendwie im Konflikt, ja. Also es scheint total viel Geld da zu sein, aber es wird am Ende nicht in Deutschland in Healthcare investiert. Es wird auch mehr in Europa investiert als in Deutschland. Und das ist schon, finde ich, ein wahnsinniges Warnsignal für den Markt und lässt für mich auch so ein bisschen die Frage aufkommen, ob das klassische VC-Fonds, sag ich jetzt mal, Game, was sie spielen, ja, also ein VC funktioniert ja so, dass sie ihr Geld zurückholen wollen und einen ziemlich guten Return eigentlich für ihre Investoren haben. Das versprechen die. Die sagen, du kriegst 25% Rendite, wir verkaufen die Dinge.
Genau, ich habe auf das richtige Pferd gesetzt. Der Fonds hat einen Wert zugenommen und am Ende wird es halt dann die Rendite auch an die Investoren natürlich ausgeschüttet, die in den Fonds eingezahlt haben.
Und eine sehr attraktive Rendite wird versprochen. Ja, also man sagt schon so, es muss ein 10er-Multiple her. Also das Unternehmen, in das sie investiert haben, wenn die das wieder verkaufen oder irgendwie rauskommen aus dem Cap-Table und von jemand anderem rausgekauft werden, dann muss es 10-mal, also sie brauchen wenn man 10 Investment macht, braucht man eins, was ein Unicorn wird und einen zehnfachen Return zurückholt und damit gleicht das eine Investment alle anderen, ich sag jetzt mal Scheiß-Investments wieder aus. Von 9 können scheitern, solange eins durch die Decke geht. Und das sehen wir einfach in Deutschland nicht. Also wenn ich dich jetzt mal fragen darf, wie viele Unicorns gibt es denn in Deutschland? Also Unicorn ist 1 Milliarde Bewertung.
Eine Milliarde. Oh, ich weiß, dass es total viele in Frankreich gibt.
Ganz genau. Also es gibt so gut wie keine. Ja, es gibt so ein, zwei, das sind ältere Unternehmen.
Eins hatten wir ja, das gibt es ja nicht mehr. Wirecard?
Achso. Ja, ich meine im Healthcare-Bereich. Im Healthcare-Bereich kannst du das nicht mehr an einer Hand abzählen, weil es so wenige gibt. Also Gesundheit ist einfach kein Markt in Deutschland, der Unicorns produziert. Der Markt ist zu fragmentiert, zu reguliert und es gibt nur super wenig Startups, die wirklich so schnell und so massiv wachsen, dass sie dann ein Unicorn werden. Und deswegen muss man sich halt schon fragen, ob diese ganze VC-Logik, ja, so funktioniert VC nun mal im Kern, ob das überhaupt passt auf das deutsche Gesundheitswesen. Und die Zahlen zeigen eindeutig, dass es nicht funktioniert. Die VCs haben zwar Geld, aber sie investieren nicht in Deutschland, weil sie dort einfach die Returns nicht bekommen, die sie brauchen, um ihren eigenen Fonds zu rechtfertigen. Und deswegen, das ist auch echt ein Grund, also ich glaube, das VC-Modell ist gescheitert in Deutschland und ich glaube auch, dass unsere Innovationslandschaft wirklich am langen Arm gerade verhungert. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir in ein paar Jahren einfach gar keine Startups mehr in Deutschland haben, die irgendwie halbwegs in der Versorgung angekommen sind.
Was natürlich ein totaler Widerspruch ist, weil wir können unsere Versorgung ja nur effizienter, also bezahlbarer, besser, individueller machen, wenn es eben auf unseren, wie du ja gerade selbst gesagt hast, so stark regulierten Markt auch passende Lösungen gibt. Ja, also VC-Game is over, sagst du, im E-Health-Markt in Deutschland. Was ist deine Alternative? Weil ich finde schon, Luisa, wenn ich mir so angucke, wie unser Q4 und Q1 jetzt auch läuft bei The Medical Network, also wir beraten ja Unternehmen bei ihrer Außenkommunikation, wenn sie starten in den Markt oder wenn es junge Unternehmen sind, die eben an Leistungserbringer, an Versicherungen auch kommunizieren möchten. Und wir haben schon gemerkt, dass die Nachfrage steigt, dass auch da eine ganz optimistische Aufbruchsstimmung ist und dass auch in Kommunikation und Launches und Ideen weiterhin investiert wird, sogar noch stärker als Anfang des Jahres, würde ich sagen.
In 2025 meinst du jetzt? Mhm. Ja. Also es gibt natürlich auch noch andere Investoren als VCs. Und die meisten Startups, wo ich sage, die sind nah an der Versorgung dran zum Beispiel, die suchen sich auch genau diese Investoren, weil die klassischen VCs eh nicht investieren. Und man muss sagen, es gibt vielleicht auch schon einen Platz für VCs und das ist diese ganze AI-Bubble, ne, die Scribes dieser Welt und ne, wir haben ja gesehen, Voice hat 50 Millionen geraced. Es ist eine wahnsinnig große Runde für eine Pflege-Dokumentationssoftware, die mit Speech-to-Text arbeitet. Das ist ja super und da können die VCs auch gerne ihr ganzes Geld draufschmeißen. Ich würde ein großes Fragezeichen daran machen, ob das zurückkommt, diese 50 Millionen, aber ich lasse mich auch gerne eines anderen belehren.
Ja, spannend, weil das ist ja auch wirklich nichts Neues, ne?
Ja, also total. Und die Technologie hat halt keinen USP. Also ich bin mir sicher, die Jungs von Voice überlegen sich auch was, wie sie es machen. Und die Lösung wird auch gebraucht. Aber man muss natürlich als Gründer auch immer schauen, die Bewertung, die man aufbaut und das Geld, was man reinholt, das wollen die Investoren ja irgendwann zurückhaben. Und da muss man schon irgendwie auch eine Exit-Strategie haben. Und die sehe ich jetzt gerade einfach zumindest nicht in Deutschland, sehe die. Aber die gehen bestimmt in die USA irgendwann, würde ich mal behaupten. Aber versorgungsnahe Startups brauchen einfach andere Investoren. Und was wir da haben, also in der Vergangenheit sind es die Angel, ne? Du findest irgendwelche Leute, Privatinvestoren, die halt irgendwie jemals 50.000 Euro dir geben. Das ist meistens der Papa oder der Arzt, mit dem man irgendwie die Software entwickelt hat. Dann gibt es natürlich gute institutionelle Investoren wie den HTGF, Business Angel Clubs, wo dann vielleicht mal ein bisschen mehr zusammenkommt. Aber danach kommt dann auch eigentlich lange nichts bis zum VC. Es gibt noch Family Offices und Strategen, aber auch die sind extrem schwer für Early-Stage-Startups. Wenn du noch keine Umsätze hast, eigentlich noch kein Proven-Market-Konzept, dann hast du es sehr, sehr schwer mit solchen Investoren. Und in der Regel dauert das auch sehr lange und dann bist du ja tot in der Meantime, wenn so ein Family Office halt irgendwie 1,5 Jahre braucht für die Investmententscheidung. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich arbeite ja seit Jahren in diesem Markt und bin selber auch sehr gefrustet gewesen, wie alles abläuft. Habe Startups jahrelang beraten, habe Investoren jahrelang beraten. Und deswegen habe ich gesagt, das muss sich was ändern. Wir brauchen eigentlich sowas wie eine neue Investorklasse. Und ich habe 2 Jahre darüber nachgedacht, wie die aussehen kann. Und Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres habe ich es dann gefunden mit meinem neuen Co-Gründer. Wir gründen nämlich eine ganz neuartige Investmentplattform, wo wir privates Geld, also private Anleger, dazu kriegen wollen, in Gesundheitsstartups zu investieren. Aber nicht irgendwelche Leute. Wir wollen es schaffen, dass Menschen aus dem Gesundheitswesen, die vielleicht schon ein bisschen stabiler dastehen sozusagen, also jetzt nicht die Studenten und die Leute, die gerade frisch eine Praxis gekauft haben, schon eher so, sagen wir mal, die ab 40, ab 50 Leute, die wollen wir incentivieren, in Startups zu investieren, ab 10.000 Euro. Und warum glauben wir jetzt, ist das besonders gut? Weil es gibt total viel privates Geld. In den USA ist das total normal, dass Angel in Startups investieren. Da wird das auch steuerlich begünstigt. Das ist ein Riesenthema dort. Und da wird sozusagen privates Kapital ist eine echte Quelle für Startups, neben VC, um zu wachsen. In Deutschland ist das eigentlich ein kompletter untapped Market. Und das Verrückte ist,
ja, das ist so dieses Crowdfunding-Konzept so ein bisschen, aber nicht so spezialisiert. Und Crowdfunding ist ja auch oft mit materiellen Werten, die dann quasi, also man kriegt den ersten Prototyp oder man sagt, man unterstützt das, den Product Launch und dann bekommt man das Produkt dann für ein bisschen günstiger oder so. Was ja auch schon toll ist.
Ja, genau. Es gibt auch andere Crowdfunding-Plattformen. In der Tat, Crowdfunding ist schon das richtige Schlagwort, auch wenn wir uns eigentlich gar nicht so krass Crowdfunding nennen wollen, weil Crowdfunding ist auch ein bisschen so ein Schmuddelbegriff, muss man sagen. Die Startups, die zu Crowdfunding gehen, die haben nirgendwo anders Geld gefunden.
Ja, ist so ein bisschen desperate, ne?
Ist leider so. Also es wird wirklich so, also es ist schon das Gefühl im Markt und wir wollen das aber komplett abschütteln, weil wir halt sagen, nee, wer bei uns Geld raised, der ist A, durch eine sehr, sehr umfangreiche und sehr anspruchsvolle Due Diligence gegangen und wir arbeiten mit einer wahnsinnig tollen AI und natürlich mit unseren eigenen Kompetenzen und Experten, die wir reinholen. Und wir sagen aber auch, wenn ein Arzt in deine Software irgendwie 10.000 bis 25.000 Euro investiert von seinem privaten Geld, dann ist das ja auch ein Gütesiegel. Das muss man erstmal schaffen, ja, so gut zu sein und so gut erklären zu können, was man eigentlich machen will, dass ein Arzt investiert. Und das ist halt eben unser Anspruch. Und wir sagen, und dann kriegst du natürlich nicht nur Geld, sondern du kriegst auch Smart Money. Weil stell dir jetzt mal vor, ich mache jetzt einfach irgendein Beispiel. Ja, du bist ein Diga, das ist ein bisschen unbeliebtes Thema, aber es passt ganz gut, um es zu erklären. Du bist ein Diga, du brauchst irgendwie 1,5 Millionen, um deinen Proof of Concept zu machen. Und dann hast du aber irgendwie 100 Ärzte, die 10.000 Euro investiert haben. Jeder, die an dich glauben. Das heißt, du hast eigentlich auch vielleicht schon 50 Verschreiberlies oder Word of Mouth bei der nächsten Konferenz dabei, die privat in dich investiert haben, die so an dich glauben, die teilhaben wollen an der Digitalisierung. Oder du willst eine Studie machen. Dann guckst du einmal in deine Investorengruppe rein und guckst ja, wer hat denn vielleicht Kontakte zu einer Uniklinik? Und das ist halt Zugang. Ne? Am Ende ist es nicht nur Geld, es ist Zugang zum Markt und das können die wenigsten Investoren bieten.
Ja, es ist vor allen Dingen auch genau das, also du hast sofort ein Businessmodell aufgesetzt, ne, weil es sind ja vielleicht auch deine Anwender der Zukunft. Du kannst Kommunikation machen, also ich sehe auch schon die Cases dann natürlich mit denen. Vielleicht gewinnst du diejenigen auch für einen Beirat. Also es sind ja alles so Ingredients für auch erfolgreiche Startups im Gesundheitswesen, dass du eben diese Reputation auch aufbaust. Und das geht natürlich am besten auch mit zum Beispiel so einem, ne, Investmentkreis, der an dich glaubt. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das für die Presse auch sehr spannend wird. Er hört sich total gut an. Luisa, wie heißt das Unternehmen? Gibt es das schon? Kann man sich das angucken?
Man kann sich das schon angucken. Das heißt Halbzeit.ai.
Cooler Name.
Ah ja, so heißt die Plattform.
Ich dachte, jetzt sagst du was ganz kompliziertes Englisches.
Ja, so Health Invest, Health Funding. Ja, wir haben uns ganz...
Und dann mit 4 oder 5 Großbuchstaben abgekürzt, was sich keiner merken kann.
In der Tat haben wir uns genau davon eigentlich distanziert, weil wir wollen natürlich auch eine deutsche Crowd ansprechen. Wir sind innovativ unterwegs, aber es ist schon Deutschland, auf das wir fokussieren. Deutsche Startup, deutsche Investoren oder Startups, die nach Deutschland kommen wollen und hier in den Markt eintreten wollen. Und ja, Halbzeit, wir wollten einen deutschen Namen, wir wollten einen Namen, der Wiedererkennung zeigt, den man auf Englisch auch, also den auch Englisch sprechen Leute aussprechen können. Ich denke da immer an Zeitgeist.
Ja, klar, die können ja auch Bundesliga sagen.
Genau, richtig, ne? Und auch ganz sweet, die Idee hinter Halbzeit ist, dass man eben schon auch sagt, wir haben auch so ein bisschen Halbzeit im Gesundheitswesen, ne? Also ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Es ist echt, wir stehen dann ein bisschen an so einem Wendepunkt, wo wir sagen, es muss sich echt was ändern und wie wollen wir eigentlich die zweite Halbzeit hier gestalten in diesem Spielchen?
Das ist doch ein gutes Stichwort, um jetzt nochmal in die Zukunft zu schauen. Also du hast ja natürlich auch dein Ohr am Markt, ja, und das ist natürlich jetzt auch als Gründerin von Halbzeit noch wichtiger, dass du auch genau weißt, ne, was funktioniert, was kann ich auch meinen Anlegern empfehlen, was sehe ich für Geschäftsmodelle, die auch ein Businessmodell haben, was auch Geld verdienen wird oder eben andere Needs auch bedient. Kannst du mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, ganz seriös, wie ihr das als Analysten macht und mal sagen, für Startups und Leute mit Ideen im Gesundheitswesen, was wird auf jeden Fall funktionieren nächstes Jahr, die nächsten 2 Jahre, was brauchen wir und wofür bekommen die Leute da draußen auch Geld, wenn sie zum Beispiel dann sich an Halbzeit wenden?
Also das sind verschiedenste Themen in der Tat. Also wir sagen auch zum Beispiel bei Halbzeit nicht, dass wir nur irgendwie DTX machen oder nur Diagnostik. Die Themen, wo wir uns gerade bewegen, die sind total breit gefächert entlang eigentlich der ganzen Patienten-Journey. Ich glaube, im Bereich Diagnostik passiert extrem viel. Das verwebt sich auch immer mehr mit dem Longevity-Trend, wie du ja sicherlich auch schon gemerkt hast. Und ich weiß, dass du ja auch viel ausprobierst. Also das Thema, man testet und über Tests kommt man zu einer Diagnose, man trackt. Da passiert gerade sehr viel.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Für meinen Geschmack ist es manchmal mir zu Longevity-Lifestyle-mäßig und zu wenig Medizin. Da wird sich noch so ein bisschen die Spreu sozusagen trennen und da werden wir sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich glaube, Früherkennung ist was absolut funktioniert, was wir auch letztes Jahr schon gesehen haben.
Ja, ich glaube, das ist so diese ganze, das sind ja mehrere Ebenen, die eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Also Prävention wird ja gerade neu gedacht, Longevity wird natürlich jetzt auch auf eine andere Ebene gehoben, weg von diesem Biohacking und Selbstoptimierung und gern auch noch mit dem Facelift zusammen verkauft. Das ist ja auch schon längst auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Und dann kommen wir ja auch ganz schnell in diese Krankheiten verhindern, Diagnostik-Ansätze. Und das wäre ja mein Lieblingsszenario, dass wir auf der Ebene echt ein bisschen weiterkommen, dass die Leute gar nicht mehr krank werden oder weniger oder später.
Absolut. Ich glaube, alle haben das auch kapiert und arbeiten auch in diese Richtung. Ich weiß auch, dass die Krankenkassen da extrem dran sind und sich viele Gedanken machen, wie sie auch Prävention besser fördern können unter den Versicherten. Ich glaube, da ist so ein richtiger Mindset-Shift.
Ja, und bitte auch besser kommunizieren.
Ja, das auch.
Ich finde das so krass. Ich habe gerade einen kleinen Testballon gestartet. Ich habe bei der TK, vielleicht hört mir ja jemand zu von der TK, habe ich einen Brief geschrieben, welche Diga es denn gibt, die bei Wechseljahrsbeschwerden, kleiner Disclosure von mir, Wechseljahrsbeschwerden, welche Diga sie mir empfehlen können und welche ich von ihnen bezahlt bekomme für diesen Bereich. Bin sehr gespannt, ob ich da eine Antwort bekomme, weil in deren Fragenmenü habe ich das nämlich nicht gefunden.
Ah, das liegt auch daran, dass es noch gar nicht so lange der Fall ist, dass eine Menopausen-Diga überhaupt gelistet ist. Ganz frisch hat ja...
Nee, ist ganz, ganz frisch. Ja, das war auch mein Test.
Ja, sehr gut.
Aber Diga ist Diga.
Ja, also es gibt eine, die jetzt erstattet werden muss. Und
ja, ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ja, von Endo. Von Endo Health,
ach, die Menopausen-App. Genau. Die wird es werden. Und ich habe jetzt einfach mal geschaut, wie schnell das System auch reagiert, weil es immerhin die größte Krankenkasse und wir haben sicherlich lange gewartet für diesen Zertifizierungsprozess und ich möchte das gern haben und mal sehen, wie lange ich brauche, um es zu bekommen.
Sehr gut. Ja, ich denke auch, da ist zu erwarten, dass im Laufe dieses Jahres auch noch weitere Menopausen-Apps zertifiziert werden. Ich weiß, dass einige in der Zertifizierung stecken. Und das genau bringt mich auch zum Thema Therapie. Ne? Also DIGAs, DIPAs, Remote Monitoring, das bleibt doch weiterhin ein relevantes Thema. Auch wenn DIGAs immer sehr beschimpft werden irgendwie im Markt, ist die DIGA trotzdem ein Weg für uns, in einem massiv überlasteten Markt Menschen etwas an die Hand zu geben, die bereits Symptome haben, die bereits erkrankt sind. Und ich glaube, mit dem richtigen Match, so, ne, was ist es für eine Erkrankung, also Indikationen, wie holt man früh Ärzte rein, kann eine Liga auch immer noch gut funktionieren? Und das sehen wir auch, dass Pharma da zum Beispiel auch total viel rein investiert. Ich glaube, Remote Patient Monitoring wird was sein, womit man noch nicht dieses Jahr Geld verdienen kann, aber in den nächsten Jahren, also Startups, die vielleicht schon drinne sind im Markt und das gut andocken könnten, sollten sich das auf jeden Fall anschauen. Das ist auch was, womit man gut nach Frankreich gehen kann, perspektivisch auch in andere Gigatrack-Länder wie die Schweiz, Österreich, Belgien, auch wenn man das nochmal pro Land dann immer sich genau anschauen muss, wie das mit Remote Patient Monitoring sich verhält. Aber das ist die Zukunft. Ja? Also wir werden die Welle von kranken Menschen, die jetzt durch die Babyboomer einfach Realität für uns wird, bringt ja, da ist ja...
Oh Gott, ich krieg Angst.
Ja, du bist ja ein sehr vorbildlicher Babyboomer.
Danke.
Aber es gibt ja auch wirklich sehr viele Menschen, die nicht so auf ihre Gesundheit geachtet haben in den letzten 30 bis 50 Jahren. Und die wird das System, die werden wir jetzt nicht mehr stoppen können, diese Welle. Ne? Dafür ist es eigentlich zu spät. Das werden die multimorbid Erkrankten werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Und diese Menschen werden wir gar nicht mehr anders bedienen können als mit Hybrid, DTX, Remote Patient Monitoring. Es wird gar nicht mehr anders gehen.
Okay, zum DiGA habe ich übrigens noch ein kleinen Tipp, Hörtipp auch. Wir werden ja am 18. Februar, das ist ein Mittwoch um 16 Uhr, haben wir eine ganz tolle Live-Podcast-Aufnahme mit Henrik Emmert von Sidekick, auch ein DiGA-Pionier und sehr erfolgreicher Unternehmer in dem Bereich. Und für alle, die das jetzt interessiert, wie sieht es eigentlich aus mit dem DiGA-Markt, der kann sich das schon mal im Kalender merken und sich gerne auch über LinkedIn anmelden. Weil also
super.
DiGA ist ja noch, also ist ja quasi eigentlich aus meiner Sicht jetzt ja in dem Businessmodell-Channel auch drin. Ja, also die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist ja tatsächlich die Durchdringung und Awareness bei den Verschreibern zu stärken und tatsächlich auch diese Vertriebsaufgabe nachzuholen. Weil das Modell hat sich ja eigentlich bewährt. Es ist nur noch nicht so richtig in der Versorgung angekommen. Und da brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, als wir gedacht haben, weil man will ja auch, wir in der Bubble sehen etwas, was wirklich gut funktioniert und hoffen natürlich, dass es sehr schnell beim Patienten ankommt. Und aus meiner Sicht dauert das halt einfach mindestens doppelt so lange, wie man denkt im Gesundheitssystem. Aber es kommt.
Sie mit dem Hausbau.
Genau. Und der Hausbau wird auch doppelt so teuer, habe ich jetzt gelernt.
Ja, I feel you. Aber vielleicht noch ergänzend, was ist noch wichtig für das nächste Jahr, ist natürlich AI. Ne? Ist klar. Also wenn du ein Geschäftsmodell hast, wo große Kompetenzen heute schon mit AI ersetzt werden können, dann solltest du als Gründer da ganz genau hinschauen und dich damit beschäftigen. Es ist ein wahnsinniger Effizienzhebel für viele Prozesse. Alle Marktteilnehmer beschäftigen sich damit, viele Krankenhäuser beschäftigen sich inzwischen damit, Praxen beschäftigen sich damit, siehe Scribes und Co. Es ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten und man sollte immer schauen, wo platziert man sich da? Also ist das wirklich ein Threat zu deinem Geschäftsmodell? Und dann vielleicht nochmal abschließend das Thema, was wird nächstes Jahr so passieren? Wir sind ja gerade live dabei sozusagen, wie die neue Regierung anfängt ins Doing zu kommen. Es sind in Q1 und Q2 zwei neue Gesetze. Genau, sind in der Vorbereitung, wird auch schon dran geschrieben, soweit ich gehört habe aus dem Buschfunk. Heute gab es die Anhörung im Bundestag, also im BMG, meine ich nicht im Bundestag, bei Waken zu diesem Gesetz, Primärversorgung. Und ich glaube, Startups, die sich nicht gut einreihen können in diese ganzen Ideen rund um die Primärversorgung, die werden ein Riesenproblem haben. Ja. Und also ne, es gibt jetzt nicht so viele Startups, die neu in das Terminmanagement und so reingehen, weil es ist krass besetzt. Aber wenn sozusagen Gründer sich damit beschäftigen, dann sollten sie unbedingt schauen, was gerade auf der Gesetzesebene passiert, weil das kann ein Geschäftsmodell auch ganz schnell out of business bringen.
Ich habe noch eine Frage, die mich auch beschäftigt, als ich angefangen habe, auch in dieser Branche mich umzuhören und The Medical Network gegründet habe. Da habe ich eben auch immer gehofft, dass es Startups gibt oder Unternehmen, die sich auch zum Beispiel das ganze Thema Daten und Analyse und AI zunutze machen, um tatsächlich nicht nur eine Versorgungsverbesserung zu bekommen, sondern auch wirklich medizinischen Fortschritt zu generieren. Fällt dir da auch was zu ein? Also Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln, die auch vielleicht in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen.
Absolut. Ich glaube, dieses ganze Thema Biotech und Arzneimittelentwicklung, wie man heutzutage klinische Studien macht, das ist eigentlich komplett, also eine Industrie, die komplett disruptiert wird von AI aktuell. Es ist ja so inzwischen, dass wenn man neue Medikamente an den Markt bringen will, um Krankheiten zu heilen, wo es bisher einfach gar keine Heilung gab oder zu stoppen, sozusagen den Verfall zu stoppen, wie jetzt im Alzheimer-Segment oder Demenz, dann wird das gar nicht mehr an Menschen zuerst los, also wird gar nicht zuerst an Menschen getestet, sondern an Daten. Ja, und wie brillant ist das eigentlich einfach, wenn man so viel schneller Medikamente entwickeln und an den Markt bringen kann. Also da sehe ich ein wahnsinniges Potenzial.
Das ist ja auch dieses Digital Twins Herangehensweise, auch im Diabetes-Therapiebereich oder auch bei anderen chronischen Erkrankungen ist das schon durchaus auch üblich, dass man erstmal an den Daten quasi, also an dem digitalen individuellen Patient auch forecastet und testet, wie eine Therapie wirken könnte.
Absolut. Und da fragt man sich eigentlich, wie verrückt wir waren, dass man sowas früher, also ne, krass, dass wir das jetzt erst machen.
Und was es noch geben könnte, wenn man wirklich mal die Daten so weit hat, dass man sie strukturiert auswerten kann, ja?
Genau. Ich glaube auch Genetik, Epigenetik, also so diese Verbindung zwischen, was ist eigentlich dein genetisches Erbe, was du eh hast, ja, das anzuschauen und dann aber auch zu schauen, was für ein Lifestyle entspricht eigentlich am besten zu dir als Individuum, also wirklich personalisierte Medizin. Ich glaube, da werden wir so viele Durchbrüche erleben in den nächsten Jahren, mal abseits von den ganzen systemischen Problemen, die wir auch noch haben. Also wir haben ja in Deutschland eigentlich das Thema, dass unsere Krankenhäuser sterben, dass unsere Regierung manchmal irgendwie unfähig ist, dass wir mit Föderalismus alles Mögliche blockieren, dass wir Datenschutzprobleme haben. Aber das wird sich ja irgendwann lösen, ne?
Wir haben auch ein Patient-Journey-Problem, ne?
Ja,
durch unsere
tausend Probleme in Deutschland.
Also ich finde, das ist ja auch etwas, was an beiden Stellen zu schlechteren Ergebnissen führt. Es kostet mehr und die Versorgung ist schlechter, wenn man so Arzthopping macht und seine Daten nicht beisammen hat und auch gar keine Transparenz darüber herrscht und wenn wir keine Epigenetik mit einbeziehen. Ja, also es gibt ja schon andere Länder, in denen das möglich ist. Ich sage nur Estland. Da gibt es ja tatsächlich diese staatliche Datenbank, die man ja dem behandelnden Arzt freischalten kann, auf Wunsch, wenn man das möchte. Also ich als Patient kann sagen, du darfst in meinen Datenpool, in meinen Genpool gucken, um zum Beispiel auch eine Unverträglichkeit für bestimmte Medikamente oder Wirkungsprofile für bestimmte Therapien bei meiner Epigenetik einmal abzuklären.
Absolut, ja. Und die Technik dazu ist da und mit AI und einfach auch eine andere Leistung, was AI heute wie schnell auswerten kann, sind wir technologisch schon längst da angekommen, dass das geht. Jetzt ist nur wieder so ein Thema, ne? Genetik ist in Deutschland ein ganz heikles Thema. In Deutschland darfst du ja nicht als Privatperson deine Gene entziffern lassen. Das muss über einen Arzt gehen. Du darfst eigentlich noch nicht einmal deine Daten zugeschickt bekommen. Deswegen machen die meisten Leute das mit amerikanischen Unternehmen. Also wir haben da noch echt viel.
Und da hat man ja inzwischen auch Angst, ne?
Ja, natürlich. Und auch leider zu Recht.
Nicht, dass man so stellvertretend verhaftet wird.
Also man muss auch sagen, ist ganz schwierig.
Weil man plötzlich irgendwie so ein DNA-Match hat.
Wie gesagt, wir haben super viel Arbeit noch zu tun. Aber es bewegt sich alles in die richtige Richtung. Wir haben das erste Jahr 2026, dass wir eine verpflichtende EPA haben. Gab es einfach noch nie. Wir haben also das 2026 für das erste Jahr sein, wo wir mal ein ganzes Jahr damit haben. EPA, E-Rezept, diese Sachen, die laufen jetzt. Das FDZ kommt dieses Jahr, wo ja die Datenspende aus der EPA rein soll, damit forschende Unternehmen damit arbeiten können. Der EHDS kommt nächstes Jahr. Und ich glaube, das sind alles so tiefgreifende Infrastrukturthemen, die immer erstmal langweilig klingen, wenn man sich sie so anschaut. Aber wenn die einmal sitzen, ja, dann wird das alles Realität, was wir gerade vorher besprochen haben. Da sind wir echt auf einem guten Weg.
Ich habe noch zwei Märkte-Trends, die ich sehe. Einmal ist das wirklich das, was du auch schon genannt hast, das Thema Prävention, Longevity, auch als Privatmarkt. Also man sieht da ja auch schon einige Dienstleister, auch Aware und wie sie auch alle heißt, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wo man ja tatsächlich auch schon so ein bisschen auch als GKV-Patient ja hingehen kann und sagen, ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit auch mal ein bisschen selbst. Es ist aber ja natürlich noch ein, du hast das mal so schön gesagt, Longevity ist Business Class für Gesundheit oder so, Gesundheitsversorgung. Ja, fand ich ganz witzig, aber so ist es ja. Glaubst du auch an die Demokratisierung in dem Bereich? Also, dass wir auch so eine Entwicklung hinbekommen, dass man auch Prävention selber in die Hand nimmt und es dafür auch Anbieter gibt, wo es auch nicht 10.000 Euro kostet, ne, wenn man da einmal im Monat hingeht?
Ja, ich glaube, also aktuell ist es weiterhin eine sehr privilegierte Nutzergruppe, die in diesen Longevity-Trend /Prävention reinzahlt in diesen Markt. Ich persönlich glaube nicht, dass die Kassen sich dahin bewegen werden, also dass das eine GKV-Leistung werden wird für gesunde Menschen. Ich glaube es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Zusatztarife irgendwann mal geben wird von GKVen, die das als Selbstzahler anbieten, so Memberships, wie das ja Aware auch macht. Also wenn man sich wirklich mal den deutschen Durchschnittshaushalt anguckt, dann ist es einfach schlichtweg nicht möglich. Das muss so günstig werden wie ja, eine McFit-Membership sozusagen. Und da sind wir gerade aktuell noch zu weit von entfernt. Ich glaube aber schon, dass über die Zeit sozusagen wird das mehr Bedeutung gewinnen. Aber bevor jetzt gesunde Leute sich regelmäßig testen lassen, glaube ich, dass vorher eher noch passieren wird, dass Menschen, die schon so leichte Erkrankungen haben, die abrutschen, denen es schon irgendwie schlecht geht, aus und keiner weiß, was los ist. Also diese frühe Erkennungsschiene, die wird erst ein Revival haben, glaube ich. Und das wird auch teilweise über die GKV laufen. Das ist meine persönliche Meinung.
Meinst du, es muss immer auch so ein bisschen erst wehtun, bevor die Menschen auch ins Handeln kommen? Ne?
Das leider ist das so.
Finde ich auch immer so dieser schwierige Punkt, wo man sagt, wie bewegt man gesunde Menschen dazu, etwas zu tun, wenn gar nichts wehtut?
Ja, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Also macht ja auch irgendwie Sinn. Und ich glaube, einfach regelmäßige Check-ups, wie man sie irgendwie ab 35, ab 40, ab 50 macht, das wird weiterhin kommen. Das wird auch angepasst werden für gewisse chronische Erkrankungen. Aber ich glaube, also wenn man mal wirklich draufschaut auf die Erkrankungsbilder, die wir jetzt so erleben aktuell, die großen Kosten generieren im System, dann sind das ja eigentlich zwei Sachen. Das ist einmal Übergewicht. Ja, also Menschen, die übergewichtig sind, die dann Diabetes entwickeln, Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln, das sind ja die großen Themen. Und da bringt auch ein regelmäßiger Aware-Lab-Test nichts. Also ich glaube, wir haben mit ganz anderen Themen eigentlich aktuell zu tun im System und dass es viel mehr Gesundheitskompetenzen aufbauen. Und Testing kann eine Komponente dafür sein, aber muss es eigentlich auch nicht unbedingt. Also ich glaube, der Markt ist groß und es werden sich verschiedene Use Cases entwickeln. Aber ich sage es mal so, für die Wenigverdiener, die zu viel weißes Toastbrot essen und ständig irgendein super highly processed Food essen, weil sie denken, das ist halt das Günstigste, was ich kaufen kann bei Aldi, die wirst du damit nicht erreichen.
Schade eigentlich, aber ich glaube, es gibt ja auch eine sehr große Gruppe von gebildeteren, auch Leuten in höheren Positionen, die ja auch insbesondere mit einem stressbelasteten Lebenswandel, mit viel Sitzen, schlechter Ernährung, wenig Sport und so weiter, das ist ja auch schon eine Gruppe, die, glaube ich, es lohnt, sich das mal anzugucken als Startup.
Absolut. Ich glaube, was zum Beispiel auch total unterschätzt wird, ist eigentlich die Wirkung eines Arbeitgebers auf unsere Gesundheit. Ja, also das ganze Thema BGM, ne? Also betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn wir da mal stärker durchgreifen würden, vielleicht als Staat oder so, I don't know, ich sag jetzt auch nicht, der Staat muss alles regeln.
Ist auf jeden Fall besser als der dritte Anlauf zur Subventionierung von E-Autos. Heute bin ich mal total, total so kritisch politisch. Es passieren gerade so verrückte Sachen da draußen. Da denkt man so, das kann man eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen.
Es ist leider wirklich so. Und ich meine, also, du hast es ja angesprochen, viele sitzen, auch so schlechte Ernährung ist ja, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, ich glaube, da könnte man oder auch so regelmäßige Check-ups vielleicht einfach im Büro machen, dass dann einfach jemand kommt und die Leute werden einfach, alle kommen mal schnell zum Blutabnehmen irgendwie im Laufe des Tages, Viertelstunde vorbei.
Ja, also so Grippeimpfung, Impfen, Blutspenden genau. Und so weiter, das gab es ja früher auch alles. Ist ja so ein bisschen out inzwischen, obwohl ich kann es nicht richtig beurteilen, weil ich war nie in so richtig großen Corporates. Aber ich weiß von vielen Gesprächen mit Gründern, dass auch der Verkauf oder die Anbahnung von Geschäft mit großen Unternehmen, das findet ja meistens über die HR-Abteilung dann statt, dass es schon sehr schwer ist, da reinzukommen. Also wenn man dann drin ist, hat man ja meistens auch gleich 5000 Kunden. Ne?
Ja, auf Papier zumindest. Ne? Die müssen auch kommen und das dann machen.
Genau. Dann bist du im Benefits-Katalog und dann kann man sich aussuchen, ob man Sprachurlaub auf Ibiza oder Fitnessstudio haben will. Und dann, keine Ahnung, geht es vielleicht auch eher in Urlaub.
Ja, klar. Ne? Also ich glaube, die Perks, du kompetitierst halt mit Urban Sports-Mitgliedschaft und Headspace-Mitgliedschaft, die vielleicht auch vom Arbeitgeber schon gesponsert werden. Also es ist alles natürlich total komplex. Aber ich glaube, wenn wir mal anfangen würden, mehr in den Schulen für Gesundheitskompetenz zu machen, wenn wir mehr über die Arbeitgeber laufen lassen würden und Früherkennung viel mehr durchdrücken würden, würden wir gerade mit diesen großen Volkskrankheiten würden wir besser klarkommen in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
Also ich fände es auch sehr spannend, wenn die Krankenkassen stärker auch Daten zur für die Empfehlung von Präventionsmaßnahmen nutzen würden und auch viel mehr auf den individuellen Zahlenden Menschen schauen, der ja viel Geld auch bei den GKVs lässt, weil die sitzen ja auf diesen ganzen Daten. Also sie kennen ja meine Anamnese, die wissen genau, wann ich wo beim Arzt war. Und wenn man das einfach noch ein bisschen strukturierter auswertet und einfach auch so Muster erkennt, es muss ja noch nicht mal individuell sein, ja. Also es kann ja auch anonym sein. Ich passe ungefähr in eine Gruppe, ne, wo es vielleicht möglich sein könnte, dass ich Diabetes Typ 2 bekomme. Den Leuten dann das auch so zu erklären und sie in eine Prävention zu geben, ist ja auch schon eine Art, als wenn man zum Arzt geht und man kriegt ein Medikament. Nur das ist halt von den Krankenkassen ausgeführt und ich finde, diese Option wird wirklich nicht gut genutzt. Also man hat immer das Gefühl, Prävention kriegt man nur, wenn man fünfmal fragt, ob es da was gibt.
Ja, das ist natürlich auch ein super komplexes Thema, weil die Krankenkassen würden das gerne machen, aber sie dürfen es schlichtweg nicht. Nach dem SGB-V-Kassen dürfen wir nur das machen, was im Gesetz steht. Der 25b war ja so der erste Versuch zu sagen, Krankenkassen dürfen individualisiert Leute ansprechen, einzelne Menschen ansprechen. Das durften sie davor gar nicht. Nur ist beim 25b wieder, na, wir reden hier über Gesetzestexte, Paragraf 25b SGB-V, ist halt eine Vorstandshaftung drin und so. Und jetzt die Krankenkassenvorstände haben natürlich auch keinen Bock, dass sie jetzt verklagt werden, weil sie irgendwo eine HPV-Impfung eine Mutter angesprochen haben, die das halt irgendwie inappropriate fand. Ne? Also das, es ist immer wieder, die Regulatorik ist ein Riesenproblem. Aber ja, du hast natürlich total recht. Aber man muss auch wieder gucken, um welche Krankenkasse handelt es sich. Eine kleine Betriebskrankenkasse, die irgendwie 500.000 Versicherte hat. Ich sage dir, die hat nicht genügend Daten, um solche Auswertungen selber alleine zu machen. Die TK macht das schon seit Jahren, dass sie ein starkes BI-Team haben. Die werten diese Daten aus, auch schon lange. Die haben so Risikoprofile. Die können bei gewissen Erkrankungen noch sagen, ja, du warst hier zum Herzinfarkt, warst du im Krankenhaus, dann bist du da nochmal, ist da was passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt wieder ins Krankenhaus musst, also die Rehospitalisationsrate, das können die in der Tat, das sehen die aus ihren Daten und wissen ungefähr, aha, diese Leute, die...
Aber sie dürfen mir nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit 80% ist, dass ich in diesem Jahr wieder mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus lande. Das dürfen sie nicht sagen.
Im Prinzip ist das so. Das dürfen sie nicht. Und das wäre aber sehr toll, wenn wir das mal ändern würden, dass Krankenkassen mehr eingreifen können in sozusagen auch, ist ja auch eine Form von Patientensteuerung.
Aber könnte man das nicht mit so einem Double Opt-in regeln?
Gute Frage. Ich glaube, wenn das so einfach wäre, hätten sie es schon längst gemacht. Wie gesagt, die Krankenkassen dürfen ja nur das tun, was auch im SGB-V drinne steht und sie können auch abgemahnt werden. Davor haben alle Kassen auch wahnsinnige Angst, dass sie irgendeinen falschen Brief raussenden, irgendwo im Magazin was Falsches sagen, um dann gleich abgemahnt zu werden. Also da muss ich noch ein bisschen was ändern im Mindset, aber ich weiß auch, die großen Kassen und auch die Kleinen, die kommen zusammen und arbeiten zusammen, machen Data Sharing und so und versuchen sozusagen viele kleine BKK zusammen, haben dann halt doch viele Daten. Und die Großen arbeiten da schon eh längst im Hintergrund dran. Also ich glaube, das wird auch kommen. Ich glaube, die Rolle der Kasse wird sich auch wandeln, sobald der Gesetzgeber da noch ein bisschen mitspielt.
Vielleicht finden wir ja auch noch einen Hörer oder eine Hörerin, der eine Krankenkasse vertritt, der zu dem Thema mal ein bisschen was erzählen will. Aber danke, dass du mich da jetzt auch noch mal so ein bisschen fachlich gebrieft hast. Da gibt es ja offensichtlich auch sehr gute Gründe dafür. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein unglaublicher Effekt auch für unsere Gesundheit und das Gesundbleiben. Und mein letzter Punkt ist Ambulantisierung. Siehst du das auch als Trend? Und wenn ja, was müssten dort für Angebote noch geschaffen werden, wo sich Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht draufstürzen könnten?
Also ich sehe Ambulantisierung weniger als innovativen Trend, sondern eher als Notwendigkeit, dass wir, anders werden wir eigentlich auch Zeit auch nicht mehr funktionieren, weil wir können nicht alle immer ins Krankenhaus schicken. Und man muss sagen, dass die technologischen Innovationen es ja auch ermöglichen, dass man ambulant total viel machen kann. Ja, es im Herzbereich gibt es ja super viele MVZs, die inzwischen auch einfach operieren und wirklich am selben Tag noch nach Hause. So, weißt du, das ist total verrückt, aber das geht. Und ich glaube, das schlägt alles in die gleiche Kerbe rein. Ambulantisierung geht für mich Hand in Hand mit, du wirst eigentlich entweder zu Hause auch versorgt, in Kombination mit einem Facharzt. Also da kommt wieder dieses Remote Patient Monitoring auf einmal mit rein. Oder du kriegst eine DiGA.
Ja, oder digitale Anamnesegeräte oder es wird eine Fachkraft geschickt, die quasi dann so ein bisschen den Arm des Arztes macht, der vielleicht über ein Video zugeschaltet ist und dann das digitale Stethoskop benutzt wird oder die Doppler-Sono auch schon dann dort vor Ort bei den Menschen zu Hause gemacht werden kann.
Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus, wir brauchen das, wir müssen die Krankenhäuser entlasten und wir müssen eben auch die Krankenhaus Das Krankenhausreform ist auch wichtig. Wir müssen gewisse Krankenhäuser schließen, weil sie einfach schlecht sind und die stärken, die gut sind und die vielleicht auch gut gelegen sind oder so. Da gibt es jetzt 1000 Meinungen. Aber wir haben de facto zu viele Krankenhäuser und wir haben sehr viel medizinisches Personal, was auf zu viele Krankenhäuser ineffizient verteilt ist. Und deswegen ist es einfach eine zwingende Folge, dass wir da rangehen und es bereinigen. Und das wird dazu führen, dass wir auch mehr Ambulantisierung machen müssen. Nicht nur für Akutfälle und für Chronika. Da etabliert sich das ja schon, hat sich schon ganz gut etabliert, aber eben auch für Reha. Ja, auch Reha ist ein Riesenthema. Kann man Reha auch einfach zu Hause machen im Endeffekt? Muss man dafür immer, gerade junge Leute, muss man die dann irgendwo nach Buxtehude bringen für 8 Wochen, wo sie raus sind? Also ich glaube, da wird total viel passieren. Oder auch Praxen, auch Praxen müssen sich auf die Ambulantisierung ausrichten. Lillian Care war eins der Startups, die zum Beispiel jetzt nochmal in Q4 geraced haben.
Aber ja nicht besonders viel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde die Runde gar nicht closed, ne? Ja, wir wissen also gar nicht, wie viel, aber es war eine Seed-Runde. Das Gute ist ja, was macht Lillian Care? Lillian Care enabled ja eigentlich Praxen, mehr Patienten abzuarbeiten, auch wenn nicht immer 8 Stunden am Tag ein Arzt da ist. Weil Nurses sozusagen, also Schwestern werden sozusagen weiter ausgebildet, Dinge machen zu können, wo ein Arzt entweder telefonisch per Videosprechstunde dabei ist oder später nochmal kommt und reviewt oder so. Und das ist natürlich auch total wunderbar. Also ich glaube ja eh, und du warst doch auch mal Krankenschwester, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ich habe mich auch schon fast bei Lillian Care beworben als Fachkraft. Ich bin der Intensivkrankenschwester. Ich bin ja auch ein bisschen noch abgegradet in meiner Ausbildung. Ich darf ja so ein paar mehr Sachen auch machen. Und ich fand ja auch so diese Ansätze mit diesen Health Cubes von MediWise. Dann gibt es ja auch, hast du vielleicht gehört, in meiner Podcast-Folge, eine der letzten im Jahr 2025, da haben wir ja das Dorf Etteln vorgestellt. Ist ja Europas digitalstes Dorf. Und die haben ja die erste KI Hausarztpraxis eröffnet, auch mit einem Remote Arzt Support. Es wird auch über Fachkräfte aus dem Pflegebereich bestritten. Und das ist im Support mit der Techniker Krankenkasse tatsächlich auch entstanden. Also hört da gerne nochmal rein in die Folge. Das war super spannend und ich hätte gerne da auch gearbeitet, habe ich gleich gesagt.
Toll.
Ich hätte da so Lust drauf, weil das wertet natürlich auch die Arbeit von so gut ausgebildeten Fachkräften enorm auf. Und ich sage ja auch immer, dass die Ausbildung im examinierten Pflegebereich ist so extrem gut in Deutschland und man lässt die Leute aber nicht das machen, was sie könnten. Ja, also wir könnten da viel mehr Kompetenz noch heben. Und mich könnte man auch nach 25 Jahren nachts noch wecken und mich nach irgendwelchen Symptomen und Therapie und Diagnostik und so fragen. Und ich könnte das so runterbeten, weil das wurde mir so eingebläut. Ist einfach da, das Wissen.
Und ich glaube, da lassen wir auch so viel PS auf der Straße liegen. Ne? Das Gleiche geht Hebammen. Ja, also wir haben so gute, ausgebildete Leute eigentlich in Deutschland.
Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, manchmal sind die Ärzte froh, wenn die Hebamme dabei ist.
Ja,
weil
gute
die
Pfleger.
Das teilweise einfach mehr Erfahrung haben.
Das ist so. Das ist wirklich so. Und ich finde es total toll, dass ein Startup wie Lillian Care da reingeht und das fördert und sagt, es muss halt, ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass Ärzte schlecht sind und wir gar keine Ärzte mehr brauchen. Ne? Aber wir müssen unsere Ressourcen besser nutzen, die wir haben. Und genau das Gleiche gilt für Apotheker. Ja, in Apotheken, geil. Finde ich so super. Warum denn nicht mehr Schultern, die diese anschwellende Versorgung, die wir jetzt mit den Babyboomern haben, irgendwie noch mittragen? Finde ich extrem schlau.
Sehr schlau und natürlich aber auch, es sollte natürlich auch so effizient wie möglich sein. Ne? Also es ist ja auch dem System nicht geholfen, wenn man im Prinzip die medizinische Leistung noch accelerated. Ja? Also dass die Leute dann irgendwie noch mehr Medizin konsumieren.
Ja, das soll nicht. Wir konsumieren schon genug Medizin in Deutschland.
Ich sage immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinem Umfeld. Ich finde, wenn die Leute aufhören zu arbeiten, wenn sie so im ersten Rentenjahr sind, dann machen die so Ärztehopping plötzlich. Dann holen die immer so alles nach, was sie ihre ganze Arbeitnehmerzeit nicht geschafft haben. Sind dann irgendwie dauernd beim Arzt. Also finde ich irgendwie ganz interessant. Das müssen wir ein bisschen anders hinkriegen. Also es ist auch in einer... Das ist doch auch ein guter Ansatz, dass man sagt, auch Leute, die einen ganz normale 40-Stunden-Woche, 5 Tage, ja, Werktage, wie können die eigentlich auch gut medizinisch versorgt werden? Ja, weil man kann ja nicht dauernd zum Arzt rennen und da 3 Stunden im Wartezimmer sitzen, wenn man eigentlich seine Arbeitspflicht erfüllen muss.
Nee, in Deutschland auf jeden Fall nicht.
Zum Arzt ist ja auch nicht so einfach.
Ja, ganz klassisch, einmal 8 Stunden warten, noch besser.
Liebe Luisa, ich merke schon wieder, wir können hier wirklich die Trends 2026, könnten wir, glaube ich, noch weiterspinnen. Und ich finde, das ist doch so ermutigend, dass es wirklich auch so viele konkrete Ansätze gibt, wo wir Probleme lösen können, auch mit Innovation und mit Digitalisierung, mit Technologie. Und das ist ja immer die Grundvoraussetzung, um ein Unternehmen zu gründen. Und wenn es tatsächlich einen Beweis dafür gibt, dass es diese Effekte gibt, bessere Medizin, höhere Effizienz, dann sagst du, kann es auch durch smarte Finanzierung dazu kommen, dass diese Unternehmen auch tatsächlich wachsen können und sich entwickeln können. Und dein Take ist ja, der VC-Markt für E-Health oder Health in Deutschland ist eigentlich, eignet sich nicht. Es ist wichtig, dass es Smart Capital gibt, dass es Unternehmen gibt oder auch Menschen, die in der Branche auch etwas bewegen wollen, die ihren Proof auch geben können und ihr Geld, um eben auch solche Unternehmen zu fördern. Und da wünschen wir dir mit Halbzeit auf jeden Fall viel Erfolg. Ich verlinke das hier natürlich auch in den Shownotes mit eurem neuen Report über das VC-Jahr 2025 in Deutschland im Bereich Digital Health. Und ich glaube, da haben wir dann wirklich geballtes Wissen produziert. Also ganz herzlichen Dank nochmal. Luisa Wasilewski.
Ganz lieben Dank dir. Schön, dass ich wieder dabei sein konnte.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.